Der Text zur heutigen Predigt steht in Hebräer 12, Vers 1 und 2. Darum auch wir, die, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasset uns ablegen die Sünde, so uns immer anklebt und träge macht, und lasset uns laufen durch Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist, und aufsehen auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher, da er wohl hätte mögen Freude haben, erduldete das Kreuz und achtete der Schande nicht und hat sich gesetzt zur Rechten auf den Stuhl Gottes. Darum auch wir, so beginnt dieser heutige Predigttext und lässt damit keinen Zweifel zu. Dieses Wort meint uns, einen jeden ganz persönlich und möchte einen jeden ganz persönlich unter die Haut gehen. Dieser Text redete nicht nur zu den längst verstorbenen Empfängern, zu Jakob, zu Simeon, Jakobus, zu Hanna, zu Lea, Elisabeth. Dieser Text redet zu uns, zu Wilhelm und Karl, zu Luise, zu Anja und Simone oder wie wir alle heißen mögen, die wir heute hier zusammengekommen sind. In diesem Text geht es um einige ganz entscheidende Dinge in unserem Leben. Um das Ablegen von Sünde, um den Kampf des Glaubens, um das Aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und ich meine, dass dieser Textbeginn, darum auch wir, vor jede dieser Aussagen gestellt werden kann. Und so trifft es uns tief, wenn der Schreiber des Hebräerbriefes uns auffordert, Sünde abzulegen. Ich kann nur ablegen, was ich habe und was zu mir gehört. Und so zwingt uns dieser Text, uns mit der Frage der Sünde in unserem Leben auseinanderzusetzen. Gott hat den Menschen, dich und mich, geschaffen, dass wir in seiner Gemeinschaft und nach seinem Plan leben. Alles, was Gott geschaffen hat, also auch dich und mich, soll für Gott sprechen, durch sein Dasein Gott bezeugen. An den Werken Gottes und an seinen Schöpfungen und Geschöpfen soll seine Ehre und Herrlichkeit offenbar werden. Gott möchte Zeugen haben von seiner Gegenwart, von seiner herrlichen Macht und Liebe. In einem Psalm heißt es, die Himmel bezeugen die Ehre Gottes. Das heißt, sie erzählen, welch großartiger Gott sie geschaffen hat. Und dieses Zeugnis für Gott ist auch das Ziel Gottes mit uns Menschen und unsere Verantwortung ihm und seiner Schöpfung gegenüber. Aber unser Leben bewegt sich in der falschen Richtung. Es verfehlt das von Gott gesteckte Ziel. Und in dieser Zielverfehlung wendet sich der Mensch von Gott ab im Hinblick auf die Ehre und Furcht Gottes. Der Mensch erhebt sein eigenes Ich auf den Thron, in den Angelpunkt seines Lebens. Und diese Sünde ist die Wirklichkeit des Menschen. Er will sein wie Gott, selbst darüber entscheiden, was gut und böse ist. Aber da wir nur Menschen sind, geschieht diese Entscheidung allein aus menschlichem Blickwinkel heraus. Wie und in welcher Weise kann es mir nützlich sein, mir gefallen und mir dienen? Und so werden auch die Beziehungen der Mitmenschen untereinander vergiftet und belastet. Denn tief in uns beherbergen wir alle einen zoologischen Garten. Da haben wir in uns einen Löwen, der unsere Frauen und Kinder anbrüllt. Da ist eine Schlange, die ihr Gift verspritzt. Da ist ein Aal, der sich geschickt überall hindurch windet auf Kosten der Wahrheit. Da haben wir einen Igel. Wenn der hochkommt, dann gibt es Stacheln und Wunden nach allen Seiten. Und diese Verfehlungen im mitmenschlichen Bereich sind Ungehorsam und Schuld gegen Gott. Aber da es letztlich der freie Wille des Menschen und der Wunsch des Menschen ist, sich von Gott, von dem Leben zu seiner Ehre und zur Liebe zum Mitmenschen zu trennen, richtet er eine Mauer auf zwischen sich und Gott. Und diese Mauer scheidet Gott und Mensch. Der Mensch ist unbrauchbar geworden für Gott durch diese Barriere. Er entspricht in keiner Weise mehr dem Bauplan Gottes. Wenn sich zum Beispiel ein wichtiger und unersetzlicher Fußballspieler eines Bundesliga-Vereins den Fuß gebrochen hat, dann ist er immer noch ein guter Fußballspieler, aber für seinen Verein in dieser Situation völlig unbrauchbar. So ist auch unser Leben. Es mag ordentlich, fleißig, moralisch und sozial geordnet sein. Es ist unbrauchbar für Gott, wenn nicht er Mittelpunkt ist. Aber Gott will das Getrenntsein nicht hinnehmen. Er will es nicht ertragen. Und darum hat er seinen Sohn Jesus gesandt. In Jesus streckt Gott seine Hand aus, die den Sünder heimholt zu sich und ihn in wartender Liebe aufnimmt. Darum auch wir. Lasset uns aufsehen auf Jesum, der das Kreuz erduldete und achtete der Schande nicht. Und da Jesus mit jedem von uns eine persönliche Geschichte begonnen hat oder noch beginnen wird, ist er für jeden von uns persönlich auch Anfänger des Glaubens. Und weil das so ist, lade ich euch ein, mit mir zusammen vor die Tore Jerusalems zu ziehen und zu sehen, was dieser Anfang und dieses Kreuz für uns und unser Leben bedeutet. Das Kreuz ist der einzige Ort, wo die Geschichte der Erlösung des Menschen beginnen kann. Aus dem Stadttor Jerusalems quillt es heraus: schreiende Kinder, weinende Frauen, hochmütige Priester und spottende und höhnende Menschen und römische Legionäre. Und dann kommt er, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der Trost der Welt, der geoffenbarte Gott, Jesus. Man sieht ihn kaum, man sieht nur dieses riesige, drohende und fürchterliche Kreuz, das auf seinen Schultern schwankt. Und dieses Kreuz ist eine echt menschliche Erfindung. In Karthago wurde sie gemacht von irgendeinem kranken Gehirn. Zeugen des Altertums berichten, dass die Gekreuzigten oft noch 2 Tage lang lebten. Man hat den Erfinder des Kreuzes nicht ins Irrenhaus gesperrt. Im Gegenteil, die Römer haben Karthago erobert und zerstört, aber die fürchterliche Erfindung des Kreuzes haben sie mit nach Hause gebracht. Und ob Kreuz oder Atombombe, das menschliche Gehirn brütet immer dasselbe aus: Qual und Leid. Und das Kreuz war die Kehrseite der Macht Roms. Rom war prächtig, mächtig und voller Glanz, aber die Kehrseite waren Kreuze. Und wir persönlich wollen nicht so tun, als ginge uns diese Seite des Kreuzes nichts mehr an. Unser Leben sieht auch so prächtig und mächtig und so heil aus. Aber wie oft geschieht dies nur auf Kosten anderer? Wie oft haben wir versucht, uns mit allen Mitteln durchzusetzen? Und dabei haben wir Kreuze gezimmert für die anderen. Ehemänner können Kreuze herstellen für ihre Frauen, Kinder für ihre Eltern und umgekehrt. Schüler sind oft Kreuzbauer für ihre Lehrer, Vorgesetzte für ihre Mitarbeiter. Und gerade an diesem Verhalten sehen wir die Auswirkungen unserer Trennung von Gott. Dieses Lossein-Wollen von Gott, dieses Lebens ohne ihn. Wie recht hat Gott, wenn er sagt, das Menschenherz ist böse von Jugend auf. Aber wie heilsam ist der Blick, das Aufschauen auf den Gekreuzigten, der jetzt mit dem Kreuz aufgerichtet wird. Aber man kann sich natürlich fragen, ist mit diesem Kreuz nicht doch alles zu Ende? Wie kann mit diesem Ende, mit dieser Abscheulichkeit, mit dieser Bosheit, die dort geschieht, etwas Neues, für uns Heilsames beginnen? Aber das ist das Wunder von Golgatha. Das Kreuz zeigt die größte Tat Jesu. Er trägt die größte Last, die es je gab, die Schuld der Menschen gegen Gott und den Mitmenschen. Und er zerbricht die stärkste Mauer, die es je gab, die Mauer zwischen Gott und uns Sündern. Und es ist so wichtig, dass wir das begreifen. Darum auch wir. Lasset uns aufsehen auf Jesum, der das Kreuz erduldete. Wer das begreift und erkennt und von Herzen glaubt, der wird bekennen, dieser ohnmächtige Jesus am Kreuz hat mich herausgerissen aus der Trennung von Gott, aus der Schuld gegen meinen Mitmenschen, hat mich getragen zum Herzen Gottes, in seine Vergebung und in seine Gemeinschaft. Paul Gerhardt schreibt in einem Liedvers: Nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last. Ich habe es selbst verschuldet, was du getragen hast. Schau her, hier stehe ich Armer, der Zorn verdient hat. Gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnad. Und das ist ein Teil des Kampfes, der uns verordnet ist. Wir müssen nämlich gegen unser eigenes Ich ankämpfen. Ganz tief hat es mich getroffen, dass die Sünde, dieses Auflehnen gegen Gott und dieses Lossein-Wollen von Gott meine Natur ist. Es fiel mir schwer zu bekennen, dass ich innerhalb einer Menschheit lebe, die los von Gott ist und Schuld gegen den Mitmenschen aufhäuft, und dass ich mit meinem Leben die Entscheidung gegen Gott und meinen Nächsten immer neu und aus eigenem Willen nachvollzogen habe. Und allein schon der Schritt zum Bekenntnis dessen, der Schritt zum Kreuz Jesu, bedeutet einen schweren inneren Kampf. Denn es heißt doch nichts anderes, als Gott in seinem Urteil über mich Recht zu geben. Und es ist eine große, in unserem Herzen schwer umkämpfte Sache, dass mit unserem Ja zu Jesu sterben das Problem der Schuld in unserem Leben gelöst wurde und Jesus Christus unser Leben für Gott in Besitz nehmen konnte oder noch kann. Und es ist die Aufgabe Christi, unser ganzes Leben in Besitz zu nehmen für die Herrschaft Gottes. Verstand, Wille und Gefühl sollen unter seine Führung kommen. Unsere ganze Persönlichkeit soll dem zur Verfügung stehen, dem gehören, der gekommen ist, uns in die Gemeinschaft Gottes zurückzuholen. Wir sollen ein Tempel des lebendigen Gottes sein. Sofort aber wird unsere Natur, unser Ich und unsere Umwelt dagegen Widerstand leisten. Diese Dinge in uns bekämpfen jeden Versuch Gottes, uns zu geistlicher Klarheit und geistlicher Reife zu führen. Und mit Beginn unseres christlichen Lebens stehen unsere Natur, unser Ich und unsere Umwelt uns im Wege. Und an dieser Stelle setzt sich der Kampf, der uns verordnet ist, fort. Und als ich begann, mich mit diesem heutigen Text auseinanderzusetzen, dachte ich, an dieser Stelle sind wir jetzt ganz persönlich gefordert. An dieser Stelle können wir unsere Ärmel aufkrempeln und in den Kampf gehen, so, dass die Fetzen fliegen. Aber wie falsch ist dieser Gedanke? Ich fand da eine Stelle im Alten Testament, die mir das Verständnis für diesen Kampf, der uns verordnet ist, eröffnete. Und diese Stelle steht im 2. Mose 17, 9 bis 11. Und Mose sprach zu Josua: Erwähle uns Männer, ziehe aus und streite wider Amalek. Morgen will ich auf des Hügels Spitze stehen und den Stab Gottes in meiner Hand haben. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, dass er wider Amalek stritte. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Spitze des Hügels. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand niederließ, siegte Amalek. Josua stand auf dem Schlachtfeld und kämpfte wider den Feind. Aber das Ergebnis des Kampfes lag nicht in seiner Hand. Denn wenn Mose die Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Und hier wird deutlich, Sieg über Amalek, über uns und unsere Umwelt und unser Ich, wird von Gott gegeben. Er kann nicht erkämpft, er kann nur empfangen werden, und zwar durch die Anwendung des Glaubens. Wenn Mose seine Hand sinken ließ, siegte Amalek, und Josua kämpfte eine Schlacht, die bereits verloren war. Wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Josua. Er hatte Teil an einem Sieg, der schon errungen war. Es gibt unzählige Christen, die eine verlorene Schlacht kämpfen. Sie versuchen in eigener Kraft gegen die Tücke der Sünde, gegen ihre Natur zu kämpfen. Das ist ein Kampf, den sie ein Leben lang führen und ein Leben lang verlieren. Haben wir nicht alle versucht, gegen uns und unsere Natur anzukämpfen und die Schlacht verloren? Gott aber sagt, laufet in Geduld in dem Kampf. Das heißt, in einer Haltung der Abhängigkeit von Gott, in der wir ihm in allen Dingen alles anvertrauen und überlassen. Und dann können wir durch Christus den Sieg feiern, der bereits von ihm über Sünde, unsere Natur und unser Ich errungen wurde am Kreuz von Golgatha. Und welche Befreiung ist es zu wissen, der Kampf ist des Herrn. Im Kampf zu bestehen ist nicht Folge unserer frommen Bemühungen, wie unsere Natur und unsere Umwelt es uns immer wieder weismachen wollen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass wir allein aufgrund dieser am Kreuz vollbrachten Erlösung heute bestehen und siegen können und dürfen im Kampf des Glaubens. Und uns ist angeraten, diesen Kampf in Geduld zu führen. Geduld haben heißt hier, in der gewissen Hoffnung daran festhalten, dass Gott allein den Weg in seine Gemeinschaft frei gemacht hat und dass er allein imstande ist, uns auch sicher ans Ziel zu führen. Geduld haben heißt aber auch aushalten. Dort, wo Menschen dieser Botschaft der Errettung, die an uns persönlich geschehen ist und an ihnen geschehen soll, nicht glauben und das rettende Kreuz ablehnen. Und Geduld haben heißt hier nicht verzweifeln, wenn unsere persönliche Lebensweise und Lebensführung nicht ausreicht, Gott zu bezeugen. Gott kann auch an unserer Unzulänglichkeit und an unserem Fallen zeigen, dass man an seiner Hand aufstehen, neu beginnen und seinen Sieg in Anspruch nehmen kann. Aber man muss es tun. Wenn Mose seine Hand emporhielt, das Symbol des Glaubens, der den von Gott gegebenen Sieg annimmt, dann siegte Josua. Und wir dürfen uns auf diese Wahrheit des Prophetenwortes verlassen. Der Herr wird für euch streiten. Verhaltet euch nur ganz still. Aber es gibt eine entscheidende Regel in diesem Kampf des Glaubens. Und diese Regel lautet, darum auch wir, lasset uns aufsehen auf Jesum, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ich habe mir sagen lassen, genau übersetzt heißt es nicht aufsehen auf Jesum, sondern hinwegblicken auf Jesum. Wir sollen von Bedrängnis, Sünde und Anfechtung wegsehen und den Glaubensblick allein auf Jesus richten. Wer auf Jesus blickt, um von ihm Hilfe, Stärkung zu erfahren, der muss zugleich wegsehen. Denn es gibt viele Dinge, die uns hindern, ihn anzusehen. Es gibt ein Gefangensein in seinen Sorgen, ein Blindsein vor Einsamkeit, bei dem kein Aufblick auf Jesus mehr möglich scheint. Und es gibt eine Beschäftigung mit sich selber, ein Wichtignehmen seiner selbst, das überwunden werden muss, wenn man aufblicken will zu Jesus. Und es gibt eine Verstrickung im Hader, in der Verständnislosigkeit, in Ehe und Familie, die unseren Blick hemmt. Darum wegsehen. Und dieses Wegsehen bedeutet natürlich andererseits, dass beim Aufsehen auf Jesus viele Dinge aus unserem Blickfeld ganz einfach verschwinden, an denen wir hängen oder die uns gefangen nehmen. Denn was wir ansehen, das gewinnt Macht über uns. Aufsehen auf Jesus heißt, mit der Wirklichkeit des lebendigen Gottes rechnen, ihn suchen, mit ihm Gemeinschaft haben. Nun kann man natürlich den Einwand erheben, wie kann ich heute einen vor 2000 Jahren Gekreuzigten noch anblicken? Da hatten es doch die Zeitgenossen Jesu leichter. Sie konnten den Blickkontakt finden, aber wir? Zum Aufsehen auf Jesus benötigen wir unsere Augen. Und unser Auge ist das Organ unseres Leibes, das die Einflüsse der Außenwelt am stärksten aufnimmt und nach innen weitergibt. Unser Herz folgt dem Auge. Und der Sieg der Versuchung zum Beispiel beginnt mit dem Auge und vollzieht sich im Herzen. Aber mit dem Auge lesen wir auch die Wahrheiten und Verheißungen Gottes in seiner Schrift. Damit das Erkennen dieser Wahrheiten unser Herz erreicht und wir imstande sind, sie auch zu sehen und zu begreifen, gibt uns Gott geöffnete und erleuchtete Augen unseres Herzens. Und in unserem Herzen vollzieht sich heute der Blickkontakt mit Jesus. Im Glauben und Vertrauen auf das, was ich nicht sehe, aber nach seinem Wort und seiner Zusage in Besitz nehmen darf. Wir haben es nicht mit einem von vor 2000 Jahren Verstorbenen zu tun. Die Gemeinde lebt mit allen ihren Gliedern von der Kraft des Auferstandenen und gegenwärtigen Christus. Und der Heilige Geist macht es uns in jeder Glaubensprobe deutlich. Jesus Christus lebt in uns. Und aus seiner Fülle nehmen wir Gnade um Gnade, leben wir durch das Leben des auferstandenen Herrn. Kehren wir der Sonne den Rücken zu, so haben wir stets den Schatten vor uns. Und jede Bemühung, darüber hinauszutreten, bleibt erfolglos. Wenden wir uns aber der Sonne zu, so tritt der Schatten von selbst zurück. Von Jesus abgekehrt, gehen uns überall Schatten voran. Ihm zugewandt aber wird es Licht. Und dabei wird deutlich, Jesus ist nicht nur Anfänger, sondern auch Vollender unseres Glaubens. Niemand konnte und kann sich selbst zum Glauben helfen. Aber wie ein Geschenk erst mein Eigen wird, wenn ich es in Besitz nehme, so kann ich das Heil Gottes in meinem Leben nur erfahren, wenn ich das göttliche Geschenk der Vergebung, der Reinigung und seiner Führung annehme und im Sprechen mit Jesus mein Leben in seine Hand lege. Der Hebräerbrief spricht von Zeugen, die uns umgeben. Ich will hier nicht von den biblischen Zeugen sprechen, deren Leben und Erfahrungen mit Gott uns Hilfe und Ansporn sind. Ich möchte vielmehr von den Geschwistern sprechen, die mit uns leben, die neben uns stehen, deren Leben und deren Erfahrungen mit Gott uns Hilfe und Stärkung sind. Und diese Geschwister brauchen wir zum Ansporn, zur Hilfe, zum Trost, zur Korrektur. Und dankbar bezeuge ich, dass viele Glieder dieser Gemeinde meinen Glauben treu begleitet haben und es heute noch tun. Ohne deren Begleitung und Vorbild wäre ich sicher oft gestrauchelt. Aber dazu hat uns Jesus Geschwister gegeben, dass wir einander in Liebe stützen und tragen. Wichtig ist es, dass diese Geschwister das Zeugnis, die wunderbare Gegenwart Gottes in ihrem Leben offenlegen. Wichtig ist es, dass sie das Wort Gottes und die Erlösung durch Jesus nicht wie ein Walkie-Talkie nur herausplappern, sondern durch ihr Leben ein lebendiges Vorbild der Hingabe an Gott und der Gemeinschaft mit Jesus sind. An Mose und Josua und ihrem gemeinsamen Kampf gegen Amalek können wir die Notwendigkeit dieses gemeinsamen Dienstes ablesen. Wie viel Sieg und Bewahrung kann uns gegeben werden durch die erhobenen und betenden Hände unserer Geschwister? Und wie viel Vertrauen dürfen wir mit in den Alltag nehmen? Da sind Geschwister, die haben Glauben für uns. Wenn ich mich einmal auf eine Predigt vorbereite, steht eigentlich jedes Mal die Frage vor mir, was befähigt mich überhaupt zu diesem Dienst? Weil ich gut reden kann? Oder weil ich besonders feine geistliche Gedanken hätte? Oder weil ich vielleicht in meinem Leben keine Dunkelheit und keine Drangsal kenne? Nein, im Blick auf diese Zeugen des Hebräerbriefes sehe ich den Dienst und den Sinn einer solchen Predigt. Ich bin eingebunden in die Erlösung, befreit zum Zeugnis für Gott. Ich bin befähigt zu bezeugen, dass Jesus der Anfänger und Vollender meines Glaubens ist. Und bei ihm allein konnte und kann ich die Schuld und Anfälligkeit meines Lebens ablegen. Er, der mit mir und dir angefangen hat oder noch anfangen wird, lässt nicht zu, dass täglich Sünde, Bedrängnis oder Müdigkeit diesen Glauben überdecken und ersticken. Ich will bezeugen, dass ich selbst oft müde und matt werde und wenig Zuversicht habe im Kampf des Glaubens. Aber das Aufsehen auf Jesus, das Vertrauen darauf, dass er das begonnene Werk in mir auch vollendet, gibt mir allein den Mut und die Kraft, weiterzumachen. Und das ist der Kampf in uns und um uns. Wir müssen die Trägheit und Blindheit in uns überwinden, um aufsehen zu können. Und dieser Blick auf Jesus kostet Kraft und Anstrengung, weil es so viel gibt, was mit Zentnergewichten an uns hängt, um diesen Blick zu vereiteln. Das sind zum Beispiel alle untauglichen Versuche aus eigener Kraft, den Kampf zu bestreiten und die Probleme zu lösen. Ich erinnere mich an die ersten Jahre meiner Schulzeit. Ich war so ein kleines, dürres Kerlchen und jedem Versuch der Mitschüler, mich zu beherrschen, zu verfolgen und zu schrecken, völlig hilflos ausgeliefert. Aber ich hatte einen älteren, um Jahre älteren und stärkeren Bruder. Und als es einmal unerträglich wurde, begleitete mein Bruder mich auf dem Weg zur Schule und redete mit den ärgsten Verfolgern. Ich fühlte mich an seiner Seite stark und unüberwindlich, obwohl ich genauso schwach und unbeholfen war wie vorher. Aber ich konnte die Stärke und Kraft meines Bruders in Anspruch nehmen, als sei es meine eigene. Und später, als ich wieder allein gehen musste, begleitete die Person meines Bruders mich und gab mir Sicherheit, obwohl er überhaupt nicht da war. Aber meine Mitschüler kannten ihn und ich wusste um seine Zusage, bei neuen Verfolgungen wieder mitzukommen. Wie das Kind von damals. Mit meinem großen Bruder kann ich heute mit Jesus rechnen, dass er meine Schwierigkeiten und Versuchungen kennt und dass ich mit seiner Durchhilfe rechnen kann. Nun kann man natürlich einwenden, manchmal ist die Müdigkeit und Bedrängnis so groß, dass auch dieser einfache Blick des Glaubens gar nicht mehr gelingen will. Ich hörte einmal zu, wie ein kleines Kind von Erwachsenen gefragt wurde, wie groß ist dein Bruder? Das kann ich nicht sagen, war die verlegene Antwort des Kindes. Das musst du doch wissen, meinten die klugen Großen. Wenn du mit ihm sprichst, musst du doch zu ihm aufsehen. Und da wusste das verlegene Kind eine schnelle Antwort. Wenn ich mit meinem großen Bruder spreche, dann bückt er sich zu mir herunter. Unser großer Bruder, unser Heiland Jesus Christus, bückt sich zu uns herunter, wenn wir nicht mehr zu ihm aufsehen können. Wenn es in uns jammert und schreit, dann lass diesen Schrei laut werden, auch wenn es nur ein Flüstern sein kann. Wir können die Kraft, die aus Gott ist, nur dann kennenlernen, wenn wir Jesus alles, aber auch alles hinlegen und im Glauben damit rechnen, dass er auch in dieser Lage der Sieger bleibt. Darum auch wir, lasset uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens.